Ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde zu diesem ersten Gottesdienst auch dieses neuen Jahres. Ich habe vor einigen Wochen einen Abreißkalender für 2026 geschenkt bekommen und da hat mich eigentlich sofort das erste Blatt für den 1. Januar berührt, und zwar die Überschrift hat mich irgendwie so neugierig gemacht. Und die Überschrift hieß dort mutlos oder mutig los. Und ich habe das für heute Morgen als Thema auch gewählt. Es ist tatsächlich ein Wortspiel. Und doch ist in diesen Gedanken eine Tiefe drin, und ich wünsche so sehr, dass der Herr ja auch durch sein Wort uns stärken möchte, auch hier in der Nachfolge. Wir sind in dieser Frage mutlos oder mutig los. Da werden uns ja zwei gegensätzliche, möchte ich so sagen, Gefühlsregungen des Herzens gezeigt. Und ich denke, zu der Gruppe der Mutlosen, da zählen sich nicht so viele von uns, und doch wissen wir, dass ein jeder Einzelne von uns mit Sicherheit schon Situationen durchgemacht hat, vor gewissen Herausforderungen stand, die, ja, wie man sprichwörtlich sagt, wie ein Berg vor einem stehen, und der Mut sank uns. Und diejenigen, die vielleicht zu der anderen Gruppe dazugehören, mutig los. Ich weiß nicht, wie viel aus unserer Mitte sich dazu zählen würden. Mutig los, das ist ja der Ausdruck voller Zuversicht, voller Hoffnung, dass das Jahr ja einfach so spannend vor einem liegt und man kann es in dem Sinne kaum erwarten, was einem noch so alles begegnet. Da gibt es Pläne, da gibt es Ideen, da gibt es gewisse Erwartungen für das Jahr. Man ist einfach neugierig. Da ist eine gewisse Vorfreude, können wir sagen, was das Jahr einem bringen wird. Und ich denke, ich werde, ich sage niemand irgendwie ausgrenzen, aber ich denke, dass zu dieser Gruppe tatsächlich wahrscheinlich mehr die Kinder und die Jugendlichen dazugehören. Vielleicht der ein oder der andere von den Erwachsenen. Warum ist das so? Weil einfach die Kinder so völlig unbedarft in den Tag hineinleben. Für sie ist es irgendwie spannend, ne? Was wird so alles kommen? Wie wird sich das Jahr auch entwickeln? Bei den Jugendlichen ist es vielleicht so ähnlich noch, ja? Das sind einfach die Erwartungen. Mensch, wenn ich mit der Schule fertig bin, wie geht es dann weiter? Dann beginne ich vielleicht mit der Ausbildung oder ich mache einen Führerschein und habe jetzt vielleicht in ein paar Monaten in eigenes Auto. Das sind einfach ganz neue Erfahrungen, die man persönlich nicht kennt. Und darum ist es so spannend. Und ich denke, für die meisten anderen ist es eher so, dass sie weder mutlos sind, noch sich vielleicht persönlich als sehr mutig bezeichnen würden. Sie würden sich vielleicht eher einordnen irgendwo zwischen den beiden Polen. Vielleicht können wir die Gruppe mehr so überschreiben, abwägend, handelnd. Man hat ja schließlich einige Erfahrungen im Leben gesammelt und man weiß ja, das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Das Jahr wird so manche vielleicht Herausforderungen, vielleicht manche Tränen auch bringen. Und wisst ihr, je älter wir werden, herrscht vielleicht bei uns mehr so eine Einstellung, so wie es kommt, so kommt. So, das wird schon irgendwie halt werden. So wie es kommt, das wird schon irgendwie auch recht sein. Man kann sowieso nichts ändern. Aber meine Lieben, wenn wir uns hineindenken in diese Gedanken, in diese Lebenseinstellung, will ich schon fast sagen, dann bedeutet es für uns, wir leben so einfach in den Tag hinein. Wir haben wirklich nicht diese Freude, diese Erwartung, was uns noch alles in diesem Jahr begegnet. Es ist vielleicht eine gewisse, ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, aber wisst ihr, so das Feuer, das fehlt uns. Man hat keine Vision für die Zukunft. Man lässt sich einfach durch die Umstände treiben. Wenn wir sagen, mutig los, mutlos oder mutig los, dann müssen wir natürlich auch eingestehen, es gibt Menschen, die von Natur aus in gewisser Weise ja, sehr positiv veranlagt sind. Und sie gehen wirklich so freudig in den Tag auch hinein. Und es gibt andere, die vielleicht eher ja, mehr so bedrückt sind, die nicht so offensiv auch den Tag auch erwarten. Aber ich denke, ein jeder Einzelne von uns kennt die Situation, wo wir bestimmte Aufgaben vor uns hatten und wir hatten einfach keine Idee, wie wir es machen sollen. Und wenn wir keine Idee haben, dann schwindet irgendwie auch die Kraft und dann verlieren wir auch den Mut schlussendlich. Vielleicht ist der eine oder der andere aufgrund einer gesundheitlichen Situation schon aus dem alten Jahr ins neue Jahr übergegangen und denkt, wird sich hier etwas ändern? Es ist vielleicht etwas, wo man merkt, die Krankheit, sie progressiert, sie entwickelt sich weiter und man hat nicht unbedingt den Mut, dass sich hier etwas tatsächlich verändert. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Person gesprochen und sie hat aus ihrem Leben erzählt und hat gesagt, weißt du, ich bin schon 16 Jahre in meinem Beruf drin und sie ist im Marketing tätig und sagt sie, weißt du, als ich damals angefangen habe, dann habe ich zu den Jungen gehört. So, das hat richtig Spaß gemacht, man ist da vorwärts gegangen, sagt sie, mittlerweile gehöre ich zu den Älteren und ich merke so irgendwie auch in dem Team, die Neuen, die Jüngeren, sie haben auch sehr gute Ideen, sagt sie, und für mich, ja, ich habe auch Ideen, aber irgendwie, mich fordert die Arbeit nicht mehr heraus. Ich gehe irgendwie so Tag für Tag auch dorthin. Und ich empfinde nicht so diese Herausforderung, diese Freude, auch in dem Beruf. Und ich empfinde so, ich müsste vielleicht etwas anderes machen. Aber weißt du, ich habe keinen Mut, mich zu verändern. Ich habe keinen Mut, mich zu verändern und ich bin so in dieser Blase drin und ja, gehe so Tag für Tag auf die Arbeit, um wahrscheinlich Geld zu verdienen, aber viel mehr ist da auch nicht. Wisst ihr, vielleicht geht es dem einen im Beruf so, dem anderen in einem anderen Lebensbereich so. Wir merken einfach, dass dieses Thema Mut, das hat immer etwas auch mit Veränderung auch zu tun. Und die große Frage ist, was lehrt überhaupt das Wort Gottes? Zu Mutlosigkeit, was lehrt uns das Wort zu dem Thema mutig auch los? Und wir wollen den ersten Gedanken, ja auch nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber doch, denke ich, ist es wichtig, dass wir es betrachten, der Gedanke mutlos. Wir finden bereits in den Sprüchen 17, Vers 22, da heißt es so, ein fröhliches Herz tut gut, wie Medizin. aber ein betrübtes Gemüt trocknet das Gebein aus. Die Schlachterübersetzung sagt hier so: Ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Und wir merken, dass die innere Einstellung des Menschen sehr viel mit unserer körperlichen Verfassung auch zu tun hat. Mit einer Krankheit zum Beispiel. Wenn Menschen keinen Mut haben, wenn sie sich selber aufgeben, zum Beispiel auch in einer Krankheit, dann dauert es eigentlich nicht sehr lange, bis, wie man so sagt, der Vater Tod anklopft. Wenn der Mensch sich selber aufgibt, dann ja, hat er sich eben aufgegeben. Da ist keine Hoffnung mehr da, da ist kein Mut mehr auch zu finden. Und auf der anderen Seite, wie wichtig ist es, einfach für unsere psychische Gesundheit, für unsere körperliche Gesundheit, dass wir mutig sind, dass wir fröhlich sind. Wenn wir immer, ich sag mal, mit negativen Gedanken uns umgeben, ja, wenn uns etwas immer herunterdrückt, das wird sich über kurz oder lang an unserer Gesundheit auch bemerkbar machen. Und ist ja die Mutlosigkeit, die hat auch immer gewisse Vorläufer. Die Mutlosigkeit, sie kommt ja nicht einfach so, dass er einfach da ist und ich bin mutlos, sondern das hat immer gewisse Ursachen. Und da wollen wir eine Geschichte betrachten, die uns sehr vertraut auch ist, und zwar die Geschichte der Kundschafter, die Mose damals ausgesandt hat in das Land Kanaan. Und wie sie dann auch eben zurückkamen. Wir wissen, dass 12 Kundschafter ausgesandt wurden und 2 doch sehr positiv auch berichtet haben und die anderen 10 ganz anders sich ausgesprochen haben. Und wir wollen hier von 4. Mose 13, von Vers 31 auch lesen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten: Das Land, das wir, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin seien, sind Leute von großer Länge. Wir seien dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. 12 Männer erleben genau das Gleiche. 10 davon berichten jetzt auch dem Volk. Und zwar lesen wir hier oder haben gelesen, und zwar, dass sie ein böses Gerücht verbreitet haben. Und die große Frage ist, haben sie wirklich gelogen? Haben sie die Unwahrheit hier auch erzählt? Und aus dem Zusammenhang müssen wir sagen, es war schon viel Wahrheit auch dabei gewesen. Aber sie haben in Gottes Augen trotzdem ein böses Gerücht verbreitet. Zum einen, weil sie übertrieben haben. Einfach dieser Vergleich, was die Männer jetzt hier bei ihrer Erzählung nutzen, dass sie sagen, wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen. So, das bezeichnet ihren ganz Kleinmut, ja, dass hier kein Glaube war. Aber sie sagen, wir waren auch wie Heuschrecken in den Augen der Einwohner dieses Landes. Und wenn wir tatsächlich eine Heuschrecke, eine durchschnittliche Größe der Heuschrecke jetzt nehmen würden, ja, würden wir sagen, vielleicht ein paar Zentimeter hier, ja, und sie im Vergleich setzen zu einem Menschen und dann aber tatsächlich die Enakskinder, sie waren größer gewesen, das war definitiv so. Aber wir merken hier diese Riesenübertreibung auch der 10 Kundschafter. Und dann lesen wir weiter, 4. Mose 14, die ersten 4 Verse. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sagte zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Wir merken, welche Folgen es hat, wenn böse Gerüchte, wenn Übertreibungen weiter erzählt werden. Wir sind ja, Gott hat uns als Menschen mit Gefühlen, mit Emotionen auch geschaffen. Und wenn uns eine Sache so zu Herzen geht, dass wir sagen, Mensch, also, wenn wir wirklich Heuschrecken sind, in den Augen der Einwohner von Kanaan, ja, dann haben wir überhaupt keine Chance. Und dann ist es ja völlig nachvollziehbar, wie unser Gefühlskarussell beginnt. Die Gedanken gehen durch, sagen wir, und die Menschen haben überhaupt keinen Mut mehr. Und wisst ihr, dieses Gedankenkarussell, das hat ja immer auch Folgen. Das hat einfach Folgen und wir merken hier, wie das Volk sich eben gegen Mose, Aaron, ja schlussendlich gegen Gott selber sich ja auflehnt. Von Vers 10 wollen wir dann weiterlesen. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nun nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn im Zelt der Begegnung allen Kindern Israel. Wir merken, dass die Übertreibung, diese bösen Gerüchte, sie haben einfach tiefe Wurzeln geschlagen, auch in den Herzen der Israeliten, und sie waren tatsächlich bereit, die beiden auch zu steinigen. Und wir merken hier, die Mutlosigkeit des Volkes, sie hat ja gewisse Ursachen gehabt. Und sie lagen tatsächlich in dem bösen Gerücht und in der Übertreibung. Und schlussendlich merken wir, so kann es einem jeden Einzelnen von uns gehen. Wir werden mit unterschiedlichen Menschen zusammenkommen, auch dieses Jahr, unterschiedliche vielleicht Aussagen, unterschiedliche Meinungen auch hören. Und die große Frage ist, werden wir persönlich uns von den Menschen vielleicht anstecken, ja? Von Menschen irgendetwas übernehmen, wo wir sagen, boah, das wird überhaupt nicht funktionieren, das geht einfach nicht und alles geht den Bach runter und so weiter. Ja? Oder haben wir unseren persönlichen Halt tatsächlich in Gott? Und wir merken, dass die beiden, Kaleb und Josua, es so treffend hier auch ausgesprochen haben, fallt nur nicht vom Herrn ab. Und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Und meine Lieben, wir wollen diese Message, wir wollen diesen Gedanken mitnehmen. Wenn der Herr mit uns ist, dann kann uns niemand schaden. Der Herr, der handelt souverän, wenn wir nach seinem Willen unser Leben ausrichten, dann werden wir durchkommen, wenn auch vielleicht die Apokalypse, wie man so sagt, naht und wenn so viele Propheten kommen und sagen, das wird nicht gehen oder jenes wird nicht gehen. Wichtig ist, dass wir unser Leben Gott ganz anvertrauen und es nicht nur in der Theorie sagen, sondern es ganz praktisch auch ausleben. Wir wollen uns jetzt aber dem weit wichtigeren Gedanken zuwenden, und zwar dem Gedanken mutig los. Wisst ihr, wenn wir zum einen uns Gedanken machen und sagen, Mensch, wie ist das überhaupt? Mutlos, die eine Seite, ja? Ich glaube, das ist definitiv nicht Gottes Gedanke für uns Menschen. Ein jeder Einzelne, der schon persönlich mutlos war, der weiß, wie schlimm es eigentlich ist, wenn man keine Perspektive hat. Wenn man selber da irgendwie nicht rauskommt aus diesem Loch, wie wir so manchmal auch sagen, wie schwer es ist, wenn man tatsächlich einmal auch da drin ist. Und auf der anderen Seite wird jemand sagen, ja, aber mutig los, da verbinden wir zum Teil ganz unterschiedliche, vielleicht Wörter, vielleicht ganz unterschiedliche auch Gedanken. Und ich möchte uns das einmal vielleicht so sagen, wir können tatsächlich den Gedanken mutig los auf zweierlei Arten sehen. Wir können das Ganze mehr vielleicht von der negativen Seite, aber auch von der positiven Seite sehen. Was meine ich damit? Wenn wir mehr erstmal das Negative sehen, wenn jemand sagt, mutig los, dann geht in unserem Kopf vor, Mensch, das muss ein Mensch sein, der irgendwie waghalsig ist. Ja? Also, er hat eine Idee und dann schießt er einfach los. Der bedenkt vielleicht nicht so richtig die Folgen, die nächsten Schritte. Wir würden sagen, das ist vielleicht ein Draufgänger. Jemand, der einfach risikofreudig ist, der absolut selbstsicher vielleicht von sich ist. Ein Mensch, der von sich selber überzeugt ist. Und wisst ihr, da kommen wir zu dem Gedanken, wir haben in unserer deutschen Sprache viele Wörter, die aus zwei Wörtern zusammengesetzt werden. Und dazu würde jetzt sehr gut das Wort Hochmut passen. Wir haben in diesem Wort Hochmut, haben wir den Mut eines Menschen, der aber hoch zu Ross ist. Und da sagen wir, das ist Hochmut. Und es ist ja in unseren Augen eigentlich negativ behaftet, aber selbstverständlich auch aus der Schrift heraus. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, sagt das Wort. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt mal die andere Seite von mutig los betrachten und mehr diese positiven Aspekte hier rausnehmen, dann können wir sagen, das ist eine Person, die einfach entschlossen ist, die ein Ziel hat und die auch furchtlos ist. Wir können sagen, ja, das ist vielleicht auch ein Held, ja, der sich nicht irgendwie durch negative Informationen sich irgendwie zurückschrecken lässt, sondern er geht einfach mutig voran. Aber auch hier müssen wir sagen, wenn wir nicht in das Negative rübergehen wollen, dass wir so draufgängerisch sind, dann bedeutet mutig los viel mehr. Jeder Mensch, der braucht eine gewisse Grundlage, um zu handeln. Derjenige, der eben auf sich selber verlässt oder vielleicht einfach aus dem Affekt handelt, ja, der handelt ja nicht wirklich weise. Aber wenn jemand mutig los im praktischen Leben das anwendet und er wirklich vernünftig ist, der weise ist, der braucht eine gewisse Grundlage. Und wisst ihr, diese Grundlage können wir nur in dem Wort Gottes auch finden. Wir können mutig loslegen, wenn wir dem Wort Gottes, wenn wir Gott selber auch gehorsam sind. Das heißt, wenn wir unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten, dann bin ich überzeugt, Gott wird uns in Situationen bringen, wo er uns prüfen wird. Ja? Und dann wird sich das Ganze zeigen. So bin ich bereit, tatsächlich den Verheißungen zum Beispiel des Wortes Gottes zu vertrauen und dann mutig losgehen? Oder werde ich sagen, meine Lebenserfahrung sagt mir etwas anderes. Ich habe schon das oder jenes erlebt, der andere hat mir das noch erzählt. Ich werde dann nicht vorwärts gehen. Wir werden uns immer entscheiden müssen. Und wenn ich mal so sagen würde, was bedeutet wirklich christlicher Mut oder biblischer Mut, dann können wir das vielleicht so sagen, das ist wirklich eine feste Zuversicht praktisch unseres Herzens, dass wir überzeugt sind, das, was Gottes Wort uns sagt, dass es Ja und Amen ist bei Gott. Das bedeutet wirklich mutig sein im praktischen Leben. Und dieser Vers aus Matthäus 19, Vers 26, hier geht es um die Nachfolge. Ich habe jetzt diesen Vers aus dem Kontext gerissen. Es geht hier um den reichen Jüngling. Und da Jesus, er versammelt nachher die Jünger und warnt eigentlich, sie, dass die Reichen so schwer in das Himmelreich eingehen werden. Und die Jünger sagen, Mensch, wenn das so ist, wer wird überhaupt dann selig werden? Und dann sagt der Herr Jesus wirklich diesen bedeutenden Vers. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Meine Lieben, wir wollen diesen Vers wirklich auf unsere Herzen wirken lassen. Wir kommen immer wiederum als Menschen in Situationen, ja, wo Menschen sagen, es ist unmöglich, das funktioniert nicht, es geht nicht. Und wenn wir natürlich keine Grundlage haben, sprich, dass wir irgendwo nachschauen könnten, dass es wirklich funktioniert, dann müssen wir im Prinzip den Menschen recht geben und sagen, die Erfahrung, sie hat es bestätigt, das geht einfach nicht. Aber wisst ihr, wenn das Wort Gottes uns sagt, es ist möglich, dann hat ja Gott die ganze Situation ja schon in dem Sinne geprüft für uns Menschen. Ja? Wenn er Türen öffnet, wenn er Herzen verändert, dann ist alles möglich. Und auch hier dürfen wir nicht in etwas hineingeraten, dass wir, wie soll ich sagen, in eine gewisse Euphorie, ja, dass wir uns etwas in den Kopf hineinsetzen und sagen, Mensch, das wird schon irgendwie gehen und dass wir uns gegenseitig da irgendwie hochpushen. Darum geht es überhaupt nicht. Wirklich dieser christliche Mut, der bezieht sich immer auf das Wort Gottes. Er braucht immer eine Grundlage, sonst geht er keinen Schritt voran. Und dieser Gedanke, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Warum können wir als Nachfolger Jesu, als Jünger Jesu wirklich so mutig, will ich so sagen, so freudig, voller Überzeugung in den Alltag hineingehen? Weil einfach der Herr Jesus uns hier wunderbare Zusagen gegeben hat. In dem Missionsbefehl, den ich hier eigentlich ausgeklammert habe, möchte ich einfach diese beiden Verse aus Matthäus 28, einmal Vers 18 und 20 lesen. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und dann kommt ja der Missionsbefehl und dann schließt der Herr Jesus mit diesen Worten und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Zum einen sagt der Jesus, es geht nicht um euch in dem Sinne Menschen, sondern schaut auf mich. Und dann sagt er uns, mir, das heißt Jesus Christus, ist alle Gewalt gegeben. Auf Erden, im Himmel. Macht euch bitte keine Sorgen. Fürchtet euch einfach nicht. Und dann gibt er noch zum Schluss diese Zusage in Vers 20. Wisst ihr, und das ist nicht die Zusage, nur jetzt, wo ihr mich seht, sondern ich werde jetzt doch zu dem Vater hochfahren und werde mich zur Rechten des Vaters aufsetzen. Aber ihr könnt sicher sein, dass ich bei euch bleiben werde, bis an das Ende der Welt. Alle Tage eures Lebens werde ich bei euch sein. Und ich habe überlegt, soll ich eigentlich das letzte Wort hier auch noch schreiben oder nicht? Aber ich habe es empfunden, tatsächlich auch reinzuschreiben. Und dann heißt es einfach Amen. Matthäus hat jetzt so abgeschlossen, dieses Kapitel, mit Amen. Aber wisst ihr, wir können dieses Amen direkt zu dieser Zusage dazu nehmen. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann ist es wirklich Ja und Amen bei ihm. Das ist einfach so. Und meine Lieben, das sollte uns doch Mut machen. Nicht die eigene Schwachheit, nicht das eigene zu kurz kommen, sondern Jesus Christus. Im Hebräerbrief lesen wir im 12. Kapitel Folgendes, von dem ersten Vers beginnen: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Hebräerbriefschreiber, er beginnt eigentlich damit, dass er zum einen die Menschen erinnert. Schaut mal, ich möchte euch ermutigen, und dann führt er eine Zeuge von Wolken. Eine Wolke von Zeugen an, Entschuldigung. Und möchte mehr hier jetzt auf die Menschen eingehen. Und sagt, Mensch, ich kenne so viele Leute, die einen guten Anfang gemacht haben und die auch ein gutes Ende hatten. Das heißt, es ist möglich, Gott zu dienen und nicht nur eine gewisse Zeit, sondern die ganze Zeit auch des Lebens. Aber er ist sich völlig dessen bewusst, es reicht nicht aus, wenn wir menschliche Vorbilder haben. Wir brauchen etwas, was wirklich eine Grundlage für uns ist. Und dann lenkt er den Blick nämlich auf Jesus Christus. Und dann in diesem dritten Vers gibt er eigentlich ungeschminkt uns die Wahrheit auch weiter. Und er sagt, passt auf, dass ihr nicht müde werdet und dass ihr den Mut nicht verliert. Das heißt, es ist möglich. Es ist tatsächlich möglich, müde zu werden in der Nachfolge. Es ist möglich, auch den Mut zu verlieren. Und darum, meine Lieben, gibt es nur eine Möglichkeit, es gibt nur einen Weg, und zwar Jesus Christus. Weil er unser Heiland, unser Retter ist, aber Jesus Christus ist auch das Wort Gottes. Ja? Und darum ist die absolute Grundlage unseres Mutes allein Jesus Christus. Und meine Lieben, wir wollen jetzt noch einige Beispiele ganz praktisch auch betrachten, wie Menschen es persönlich in ihrem praktischen Leben das Thema umgesetzt haben. Und wir wollen zum einen in das Wort jetzt kurz eintauchen, das wir in dem Einleitungswort bereits auch gehört haben. Wir haben ja betrachtet, dass der Knecht Mose eben verstorben ist und Gott eine große Aufgabe für Josua hatte. Und für Josua der einerseits ja klein angefangen hat als Helfer von Mose, der sich aber mit den Jahren doch bewährt auch hat, der eben einer von den zwei Kundschaftern war, der Gott geglaubt hat, der das Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und er und Kaleb, das waren tatsächlich ja die einzigsten, die die 40 Jahre andauernde Wanderschaft in der Wüste auch überlebt haben. Alle anderen wurden für ihren Ungehorsam, für ihren Kleinglaube eben in dem Sinne bestraft, dass sie nicht in das Land Kanaan auch eingehen konnten. Aber der Gedanke, dass in Kanaan die Riesen waren, das wusste Josua sehr, sehr gut, weil er hat sie ja schlussendlich selber gesehen. Was bedeutet es, ein Riesenvolk in das Land Kanaan einzuführen? Das hat bedeutet Krieg, das hat bedeutet Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für andere Menschen auch zu übernehmen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Josef einmal so ganz klein war, in den eigenen Augen. Und wenn wir so die ganze Begebenheit auch betrachten, dann dieser Vers 6, wie Gott sagt, sei stark und mutig. Ich habe hier jetzt bewusst die Schlachterübersetzung auch gewählt, weil sie es nochmal sehr treffender auf den Punkt auch bringt. Und dann vor allem auch dieser 9. Vers. Das ist nochmal eine Ermutigung dessen, was Gott ja bereits gesagt hat. Dass er sagt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Offenbar war Josua irgendwie wohl innerlich noch nicht so ganz überzeugt. Ja? Die Aufgabe schien ihm irgendwie zu groß auch zu werden. Und dann sagt Gott zu ihm, sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das ist eine wunderbare Zusage, ja? Die Gott einem Menschen geben kann. Egal, wo du hingehst, ich bin immer mit dir. Die Frage an dieser Stelle, würden wir an jeden Ort, wo wir hingehen, tatsächlich Gott mitnehmen und Jesus Christus mitnehmen? Und wir können aufgrund dieser Frage sofort eigentlich auch schon die Antwort geben, wenn wir Jesus Christus nicht an Orte mitnehmen können, dann weicht der Schutz von uns. Aber wenn wir an Orte hingehen, wo wir an Orten uns aufhalten, wo Gott bei uns ist, wo Jesus Christus bei uns ist, dann können wir ganz, ganz sicher sein, da ist Schutz, da ist auch Bewahrung. Ich denke, ihr könnt den Gedanken richtig einordnen. Wir können Gott aus keinem Ort irgendwie ausklammern. Er wird immer bei uns sein. Aber die Frage ist, ob er uns tatsächlich dann bewahren wird, wenn wir eigene Wege gehen. Das heißt, der erste Gedanke, was wir bei Josua nehmen können, wir sollen mutig sein, wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen. Für das Volk Israel damals war es ja, der nächste Schritt. Sie waren lang genug in der Wüste gewesen, jetzt galt es, das Land Kanaan auch einzunehmen. Das heißt, wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, und das ist Gottes Gedanke, es soll sich ausbreiten, dann merken wir, in dieser Arbeit, da brauchen wir Mut. Wir brauchen den Mut, dass wir vorangehen, dass wir nicht sagen, okay, so wie es jetzt ist, ist völlig ausreichend. Nein, der Herr, er hat uns einen Missionsbefehl gegeben. Und das bedeutet, dass wir offensiv auf Menschen zugehen müssen, durch unseren Wandel, das Evangelium predigen, mit Worten und Taten das Evangelium weitergeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dem Punkt mutig auch vorangehen. Wir brauchen aber auch den Mut, um das Reich Gottes zu verteidigen. Und ich habe hier jetzt einen längeren Abschnitt für uns, den wollen wir doch aber jetzt gemeinsam lesen. Wir tauchen jetzt hier in die Zeit von Nehemia auch ein, als er zurückkam nach Jerusalem und dann sieht, wie die ganzen Mauern auch völlig zerfallen sind, und er fängt dann an, mit den Männern auch dort die Mauer aufzubauen. Und da lesen wir in Nehemia 3 von Vers 38. Aber wir bauten die Mauer und fügten sie ganz aneinander, bis an die halbe Höhe, und dem Volk lag die Arbeit am Herzen. Als aber Sanballat, Tobia, die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern zu Jerusalem wiederhergestellt wurden und dass sie angefangen hatten, die Lücken zu verschließen, wurden sie sehr zornig und schlossen sich zu einem Bund zusammen, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf bei Tag und bei Nacht. Und Judah sagte, die Kraft der Träger ist zu schwach und es gibt zu viel Schutt. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher dachten, sie sollen es nicht wissen oder sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und das Werk verhindern. Als aber die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und sagten es uns wohl 10-mal, aus allen Orten, an denen sie um uns wohnten. Da stellte ich unten an die Plätze hinter der Mauer in die Gräben das Volk nach ihren Sippen, mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen. Und ich besah es, machte mich auf und sagte zu den Ratsherren und Obersten und dem anderen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist, und kämpft für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und Gott ihren Rat vereitelt hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah von da an, dass die Hälfte der jungen Männer die Arbeit tat, die andere Hälfte hielt Speere, Schilde, Bogen und Panzer. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, die an der Mauer bauten, und die, die Lasten trugen von denen, die ihnen aufluden. Mit einer Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und jeder, der baute, hatte sein Schwert um seine Lenden gegürtet und baute so. Und der mit der Posaune blies, war neben mir. Ich denke, doch eine sehr bekannte Geschichte der Bibel, und doch offenbart sie uns sehr deutlich, was es bedeutet, auch mutig zu sein in der Verteidigung des Reiches Gottes. Hier natürlich ging es um eine Mauer, es ging um eine Stadt, die gebaut werden sollte. Aber wisst ihr, die Prinzipien im geistlichen Reich, die sind genau gleich. Da, wo das Reich Gottes gebaut werden soll, da merken wir, wie es anderen Menschen überhaupt auch nicht gefällt. Und vor allem, wir müssen immer sehen, wer auch dahinter steht. Das ist der Satan auch selber. In dem ersten Vers haben wir dann gelesen, wie es Sanballat und den anderen überhaupt nicht gefallen hat und sie wurden sehr zornig. Sie haben auch einen Plan gehabt, ja? Sie sollten es ja nicht merken, bis wir mitten unter ihnen sind, um dann sie alle auch umzubringen. Bisher, wir brauchen in unserer Zeit diesen Blick, woher kommen überhaupt die Gefahren? Woher kommen Gefahren, damit das Reich Gottes erhalten bleibt, damit das Reich Gottes weiter gebaut wird? Und meine Lieben, wir wollen ins Gebet gehen, dass Gott uns wirklich auch hierin offene Augen schenken möchte. Und wenn wir ganz genau wissen, aus der Ecke, aus jener Ecke, da droht Gefahr, dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Wir sagen, naja, die Zeit hat sich verändert, es ist halt so, wie es ist. Das müssen wir halt jetzt irgendwie so annehmen. Oder wir besinnen uns auf das, was im Wort Gottes steht. Wir besinnen uns auf biblische Prinzipien und dann heißt es mutig los. Mutig los, sich zu verteidigen. Wir brauchen den Mut, ich möchte weitergehen, um tatsächlich unsere Sünden zu bekennen. Das Gedicht, das wir vor der Predigt hörten, das hat mich persönlich tief bewegt. Und wir haben dort einige Gedanken. Da heißt es so, wenn du ein Unrecht hast verübt, vielleicht die Eltern sehr betrübt, gehst du dann hin, um zu bekennen, mit rechtem Namen es zu nennen, wenn bitter weh es dir auch tut, das nenne ich Mut. Meine Lieben, wir wissen alle, dass die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist. Das ist für uns nicht neu, das heißt dann jeder einzelne Mensch, er wird in seinem Leben an den Punkt von Gott auch geführt, wo der Heilige Geist ihn überführt von seinem Herzenszustand, von seiner Sünde, von seiner Verdorbenheit. Und dann kommt dieser entscheidende Moment. Was macht denn der Mensch? Ist er tatsächlich bereit, sich in das Licht zu stellen? Oder geht man vielleicht doch den Weg, dass man Sachen vertuscht, dass man sie nicht bekennen möchte? Und meine Lieben, es gibt keinen anderen Weg, als nur die Sünde zu bekennen, um dann tatsächlich ein Kind Gottes zu werden. 1. Johannes 1, Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wisst ihr, es gibt Sünden, die tatsächlich nur Gott alleine kennt. Aber es gibt auch Verfehlungen, es gibt Sünden in unserem Leben, wo andere Menschen ja genauso Teil dessen sind, wo wir uns gegen Menschen versündigt haben. Und meine Lieben, da reicht es nicht aus, dass wir nur zum Beispiel zu Gott kommen und sagen, Herr, ja, es tut mir einfach leid und das Leben geht dann irgendwie weiter. Sondern hier gilt es, die Sache vom Menschen auch zu bekennen. Ich möchte uns erinnern einfach auf diese Zusammenhänge, Jakobus 5. Es geht um Krankenheilung. Und da sagt Jakobus, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wenn jemand kommt zu den Ältesten, um sich salben zu lassen, und dann sagt er weiter, bekennet eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Sünde steht sozusagen im Wege unserer Heilung, unserer persönlichen Heilung. Sünde steht im Wege der Heilung, des Aufbaus, ja, der Ausbreitung auch des Reiches Gottes. Und darum, meine Lieben, wir brauchen hier tatsächlich den Mut, auch wenn wir sagen, wir sind in Christo, vielleicht schon längere Zeit, aber sind vielleicht nicht wachsam gewesen und sind in eine Sünde hineingeraten. Da gilt es einfach, die Sünde zu bekennen. Ich wurde einmal gefragt, das war mehr so eine Predigt oder ein Gedanke dessen, wo man Menschen eingeladen hat, das Leben in Ordnung zu bringen. Und da spricht mich später eine Person an und sagt, wie kann das sein? Der Aufruf ist ganz klar, der Wille Gottes ist in der Sache auch ganz klar. Die Sachen müssen in Ordnung gebracht werden. Warum werden aber die Sachen nicht in Ordnung gebracht? Gute Frage. Ich bin nicht ein Richter der Menschen, nicht ein Richter der Herzen. Aber wisst ihr, genau darin liegt die Freiheit. Wenn etwas auch zwischen Bruder und Bruder, zwischen Schwester und Schwester, wie auch immer vorgefallen ist, das Ganze können wir nicht einfach zukehren unter den Teppich, wie wir so sagen, ja, und dann wird schon Gras drüber wachsen, das wird schon gut werden. Sachen müssen in Ordnung gebracht werden, sie müssen bekannt werden, meine Lieben, und dann gibt Gott die Zusage der Heilung, des Aufbaus, aber nicht vorher. Und es ist völlig selbstverständlich, dazu brauchen wir Mut. Wir brauchen den Mut, die Sachen zu bekennen. Aber meine Lieben, wie ist das? Ist es nicht jedem Einzelnen von uns schon passiert, dass wir gemerkt haben, ich habe hier nicht richtig gehandelt oder dort vielleicht nicht richtig gehandelt? Wird jemand, wenn sich jemand, ich sage mal, vielleicht aufsteht und sagt, Geschwister, die Sache ist so und bekennt die Sünde, wird da jemand sagen, ach, ich habe schon immer gewusst. Meine Lieben, viel, viel mehr wird es so sein, dass alle aufrichtigen Kinder Gottes sagen, preis dem Herrn, der Herr baut seine Gemeinde. Es geht nicht darum, auf andere mit Fingern zu zeigen, sondern wirklich mit anderen vier Finger, wie man so sagt, auf sich selber zu zeigen und sich selber sehen im Licht des Wortes Gottes. Meine Lieben, wir brauchen Mut, nicht nur die Sünde zu bekennen, sondern der Sünde auch zu widerstehen. In diesem Gedicht ist auch der Gedanke, wenn du den Feind erkennst bei Zeiten, will er zum Unrecht dich verleiten, sprichst du dann nein, ich will dich hassen, den Pfad der Tugend nicht verlassen, ich geb der Sünde nicht Tribut, dann hast du Mut. Das heißt, die Sünde, sie ist ja in der Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt, darum ist es völlig normal, dass Anfechtungen kommen werden, dass Versuchungen kommen werden, die uns wieder verführen, auch wollen. Und darum ist es so wichtig für uns, dass wir den Mut haben, der Sünde zu widerstehen. Psalm 1, Vers 1, wohl dem Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Gott möge uns auch hier ja, die nötige Entschlossenheit geben, der Sünde ganz klar den Riegel auch vorzuschieben. Wir brauchen aber auch den Mut, ich denke auch für dieses Jahr, dass wir unseren Glauben bekennen. Ich möchte hier Matthäus 10, Vers 32 und 33 lesen. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und Jesus Christus vor den Menschen zu bekennen, zu dem Glauben persönlich zu stehen, das ist nicht immer einfach. Da brauchen wir tatsächlich Mut. Ich habe eine Begebenheit gehört, da haben sich einige Schüler in einem Gymnasium, die eben zum Glauben auch gekommen sind, sie hatten den Gedanken, die Idee gehabt, wir würden so gerne schon etwas früher zur Schule kommen und vor Beginn auch des Schulunterrichts gemeinsam auch beten. Ja, da war die Frage, wo soll man das Ganze machen? Und sie sind dann zum Rektor gegangen, haben um einen Raum auch gefragt. Und er hat ihnen tatsächlich einen Raum gegeben, aber es war wohl etwas anders, wie die jungen Menschen es sich vorgestellt haben. Sie haben wohl dort in der Schule, in der Aula, gehabt so einen angrenzenden Raum, der war einfach verglast gewesen. Und der Rektor hat gesagt, ihr könnt gerne den Raum benutzen in den Pausen. Und jetzt fing eben dieser Kampf, der innere Kampf auch an. Mensch, wir wollten doch vor der Schule, ja, wir hatten ja die Idee, irgendwo in einen Raum reinzugehen, vielleicht die Türen zuzumachen, dass uns keiner sieht. Wir haben ja gute Ideen, aber in der Pause müssen wir doch eigentlich vielleicht mit anderen sprechen. Ich muss vielleicht mein Pausenbrot essen, aber in der Pause jetzt beten. Und dann vor allem noch verglast, von allen sichtbar auch zu sein. Das war der Kampf, den die jungen Menschen durchgemacht haben. Und sie haben sich doch entschieden, diesen Weg zu gehen. Und es gab, wie man sich vielleicht denken kann, nicht nur Zuspruch, es gab auch viel Spott. Menschen wurden eben ausgelacht, die Schüler. Aber sie sind einfach geblieben bei dem. Und nach einer gewissen Zeit hat Gott das Ganze auch gesegnet. Und es kamen auch noch andere auch dazu. Wisst ihr, und hier können wir wieder etwas ganz Wichtiges lernen. Mutig zu sein bedeutet, nicht nur eine Idee zu haben, etwas zu machen, die Welt zu verändern, sondern mutig zu sein bedeutet, auch diese Wege zu gehen, wenn wir persönlich vielleicht ja von anderen Menschen ausgelacht werden, wo wir von anderen Menschen vielleicht missverstanden auch werden. Und ich glaube, ein jeder Einzelne ist sich dessen völlig bewusst. Wenn wir den Glauben wirklich bekennen, das ist nicht allen Menschen in dem Sinne so wohl um das Herz, ja, dass sie uns sofort Zuspruch geben werden, sondern es wird Menschen geben, die uns das Ganze ausreden werden, die uns vielleicht auch da auslachen werden. Und darum brauchen wir auch hierin Mut, und zwar den Mut tatsächlich von Gott. Und so könnten wir, meine Lieben, vielleicht noch einige Beispiele auch anführen. Und die Frage war, mutlos oder mutig los? Und vielleicht stehen wir persönlich jetzt schon vor einer gewissen Herausforderung, wo wir sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze in meinem Leben jetzt angehen soll, was ich überhaupt machen soll. Und darum, meine Lieben, gibt es nur einen Weg. Und ich möchte uns noch einmal mit diesem Vers aus Josua 1, Vers 9 auch ermutigen. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Gott segne uns. Amen.